und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute hier dabei bist. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content-Creatorin. Und was mir ganz wichtig ist, bei meiner Arbeit zu vermitteln, dass Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden sollte. Meine Leidenschaften sind die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Und genau darüber spreche ich auch hier in meinem Podcast. Mal alleine, mal mit Experten und Expertinnen. Und heute bin ich mal wieder alleine und es gibt ein Q&A. Ich hatte nämlich letztens bei Instagram ein Q&A gemacht und da habe ich mir zwei Fragen bzw. zwei Themen rausgepickt, zu denen ich immer wieder Fragen bekomme. Und deswegen dachte ich mir, beantworte ich diese doch einfach mal in meinem Podcast. Und bevor es aber losgeht, noch ein anderes Thema. Wahrscheinlich kennen das die meisten von euch, dass man bei Dingen, die neu sind, die man vielleicht noch nie gemacht hat, anfangs immer erstmal zögerlich und eher skeptisch ist. Und ich selber bin das beste Beispiel dafür, dass man Dinge einfach mal ausprobieren sollte und auf jeden Fall nicht von Anfang an Nein sagen sollte, auch wenn man sich vielleicht denkt, das kann ja nie was werden und niemals wird mir das gefallen. Man sollte Dinge einfach ausprobieren. Ich war nämlich anfangs super skeptisch und mittlerweile möchte ich nicht mehr ohne und bin absolut überzeugt und begeistert. Und damit vielen Dank an den heutigen Partner dieser Podcast-Episode. Diese wird nämlich heute unterstützt durch Snacks. Ob einzeln oder als Ergänzung zum Tampon und zur Tasse, abhängig davon, wie stark deine Tage sind oder wie du dich am wohlsten fühlst, kann Periodenunterwäsche ein absoluter Gamechanger sein. Und das ist es für mich mittlerweile. Ich bin wirklich so begeistert und trage Periodenunterwäsche richtig gerne. Die Snugs Panties sind mit einer dreilagigen Textiltechnologie ausgestattet, die Feuchtigkeit von der Haut leitet, sie absorbiert und dich dann vor dem Auslaufen schützt. Es gibt einen antibakteriellen Schutz, um Gerüche zu vermeiden. Und die Pflege, das ist nämlich auch eine häufige Frage beim Thema Periodenunterwäsche, die Pflege ist ganz einfach. Nach dem Tragen einmal mit kaltem Wasser ausspülen und dann bei 60 Grad ganz normal waschen mit der restlichen Wäsche und trocknen lassen und wiederverwenden. Also nicht in den Trockner werfen, sondern einfach auf der Wäscheleine trocknen lassen. Und du kannst die Periodenunterwäsche 8 bis 12 Stunden tragen. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie stark die Blutung ist. Und für mich sind die größten Vorteile zum einen, dass kein Abfall mehr oder viel, viel weniger Abfall durch Einwegprodukte entsteht und dass man auch viel weniger oder vielleicht auch gar kein Geld mehr für Tampons oder Binden ausgibt. Ich persönlich liebe die Snugs-Periodenunterwäsche, weil die wirklich so angenehm und bequem zu tragen ist. Dünn und leicht wie eine normale Unterwäsche. Also falls jemand unter euch die Befürchtung hat, man hat dann das Gefühl, man hätte eine Windel an, diese Angst, diese Sorge kann ich euch definitiv nehmen. Es ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Ich trage sie zum Beispiel auch im Training super gerne. Das ist wirklich ein absoluter Gamechanger für mich. Und es gibt auch unterschiedliche Modelle, somit ist für jeden Anlass was dabei, also je nachdem, wie eben euer Outfit aussieht. Und das Blut wird wirklich effizient absorbiert. Also ich hatte zu Beginn wirklich die Angst, dass ich mich damit überhaupt nicht sicher fühle und ständig die Angst haben muss, dass ich irgendwie auslaufe. Und das ist bis heute nicht passiert und diese Angst wurde mir definitiv genommen. Also mittlerweile fühle ich mich einfach nur wohl und auch sicher. Und deswegen kann ich es euch echt nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Ich kann es verstehen, wenn man skeptisch ist gegenüber dem Thema Periodenunterwäsche, weil ich es eben anfangs auch war. Aber irgendwann kam dann der Tag, wo ich mir dachte, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Einige Frauen sind damit happy. Ich probiere es mal aus. Und wenn es mich nämlich überzeugt, dann eben nicht. Aber es hat mich überzeugt und deswegen hoffe ich, dass ich euch ermutigen kann, es auch einfach mal zu probieren. Und vielleicht ist heute der perfekte Moment dazu, das einfach mal zu probieren, denn mit meinem Code FITLAURA20 kannst du aktuell 20% bei Snugs sparen und mit den Multipacks kannst du sogar 40% sparen. Also ihr seht, es lohnt sich sehr. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Und noch eine wichtige Info, es gibt auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei Snugs, also an sich spricht eigentlich nichts mehr dagegen, es einfach mal zu testen. Und nun kommen wir zur ersten Frage, die mir gestellt wurde, die tatsächlich thematisch auch noch gut zum Thema Periodenunterwäsche passt. Und zwar, was halte ich von zyklusbasiertem Training und Ernährung? Vorab erstmal für alle, die die Episode vielleicht noch nicht kennen. Ich habe dazu schon mal eine separate Episode gemacht und in meiner App gibt es auch nochmal extra einen Artikel, wo ich das Ganze nochmal ausführlicher erläutere und wo ihr auch die passenden Studien dazu findet. Und apropos Thema Studien, es ist so bei diesem Thema, um direkt mal zur Antwort zu kommen, dass die aktuelle Datenlage noch nicht so weit ist. Also die Forschung in diesem Gebiet ist noch sehr lückenhaft und zum Teil auch widersprüchlich. Daher lassen sich derzeit keine allgemeinen Empfehlungen für zyklusbasiertes Training oder auch spezifische Ernährungsempfehlungen machen. Und da ist auch ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, jede Frau ist individuell, jeder Zyklus ist individuell und jede Frau nimmt auch die Phasen des Zyklus teilweise anders wahr. Und es gibt zwar zahlreiche Beiträge und Bücher und Videos zu diesem Thema, wo es irgendwelche Empfehlungen gibt, aber der Großteil von diesen Empfehlungen basiert eben wirklich auf einem sehr kleinen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich persönlich finde es interessant, sich da einzulesen, ein paar Informationen einfach mal wahrzunehmen, vielleicht auch einiges bei sich auszuprobieren. Zum Beispiel ist es ja so, dass während der Menstruation und gegebenenfalls damit verbundenen Beschwerden, dass hier magnesiumreiche Lebensmittel wie Mandeln, Kakao, Spinat, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und auch Leinsamen oder auch Tees, dass diese krampflösend und schmerzlindernd wirken. Das heißt, ich finde es super interessant und spannend und auch wichtig, solche Informationen zu wissen und das dann bei sich einfach in gewissen Situationen und Phasen austesten zu können. Aber letztendlich müssen Empfehlungen einfach auf individueller Ebene getroffen werden. Und es ist super wichtig, einfach auf den eigenen Körper zu hören, da ein bisschen rumzutesten und zu schauen, was tut mir gut und was nicht. Zum Beispiel beim Thema Training, wenn du dich schwach und unwohl fühlst oder Krämpfe hast, dann solltest du natürlich in der entsprechenden Zyklusphase dein Training anpassen, unabhängig von der Studienlage. Und es kann auch sehr hilfreich sein, ein Ernährungs- und Wohlbefinden-Tagebuch zu führen, um einfach herauszufinden, welche Ernährung, welches Training, welches Pensum, welche Intensität in welcher Phase am besten zu deiner aktuellen Situation, zu deinen individuellen Bedürfnissen passt. Und natürlich ist es etwas mühsamer, es ist immer einfacher, wenn man eine Anleitung hat und irgendjemand sagt, mach das, 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 dann geht's dir besser oder vermeide das, 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 dann geht's dir besser. Aber wie gesagt, das ist einfach auch sehr individuell und das Thema ist noch nicht so weit erforscht und dennoch bietet das Wissen über den eigenen Zyklus Möglichkeiten und Chancen, das für sich zu nutzen. Deswegen ist eigentlich kurz gesagt meine Antwort zu dieser Frage, ich finde es interessant. Die Forschung ist noch nicht so weit. Es lohnt sich da, sich vielleicht ein bisschen einzulesen und zu informieren, aber man sollte nicht zu starr an den Empfehlungen festhalten, sondern einfach schauen, was für einen selbst funktioniert. Und ja, ein ganz, ganz großer Tipp ist wirklich dieses Wohlbefinden- und Ernährungstagebuch, weil so kannst du am besten herausfinden, was dir einfach gut tut oder was dir vielleicht nicht gut tut. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Da wird die Antwort etwas länger dauern, weil ich da auch noch drumherum ein bisschen was erzählen möchte, weil das echt ein Thema ist, wo ich häufig Fragen bekomme. Und zwar geht es um das Thema Skinny Fat. Die Frage war hier, sollte man zuerst Muskelaufbau machen und dann Diät oder andersherum? Bevor ich aber auf die genaue Antwort eingehe, kommen wir erstmal dazu, was ist eigentlich Skinny Fat, wer ist betroffen und ja, was kann man dann dagegen tun? Es ist ja so, dass viele von uns diese Glaubenssätze haben, nur schlank bin ich gut genug. Und generell, dass in der Gesellschaft oftmals gedacht wird, dass ein schlanker Körper automatisch gesund ist. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Also es ist wirklich ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ein schmaler, dünner Körper direkt ein Indikator für gute Gesundheit ist. Und der BMI kann auch in einem normalen Bereich liegen und der Körper somit äußerlich schlank erscheinen und dennoch kann diese Person einen höheren Körperfettanteil und eine geringe Muskelmasse haben und somit möglicherweise gefährdet sein, Krankheiten wie Insulinresistenz, Bluthochdruck oder einen hohen Cholesterinspiegel zu entwickeln. Und dieser Begriff Skinny Fat ist eben ein Begriff, der sich darauf bezieht, dass diese Person einen hohen Körperfettanteil und einen geringen Muskelmasseanteil hat. Also auf dieses Bild, dass man äußerlich schlank erscheint, aber innen wenig Muskeln hat und viel Fett besitzt. Zu Deutsch übersetzt bedeutet das Skinny Fat ja dicke, dünne. Und im englischen Sprachgebrauch sagt man kurz und knapp auch Tofi, thin outside, fat inside, was eben auf Deutsch außen schlank, innen fett bedeutet. Und in der Yellow Press und in den sozialen Medien daher, also vor allem auch bei der jüngeren Generation, daher kommt eben vor allem dieser Begriff Skinny Fat, um diese dünne Fettleibigkeit zu beschreiben. Und ich habe jetzt gerade schon angesprochen das Thema BMI und dazu an der Stelle ein kurzer Exkurs. BMI bedeutet Body Mass Index und der BMI wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und die Formel, um den BMI zu berechnen, ist Gewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat. Und diesen Berechnungen gemäß liegt der Normalbereich, also das Normalgewicht eines Menschen bei einem BMI von 18,5 bis 24,9 und ab 25 bis 29 spricht man von Übergewicht. Und ein BMI-Wert von über 30 bedeutet Adipositas, während ein Wert unter 18,5 als Untergewicht eingestuft wird. Und es gibt aber beim BMI einige Probleme bzw. Kritikpunkte, was die Interpretation betrifft. Und ich versuche euch das mal anhand von einem Beispiel zu erläutern. Denn wenn wir jetzt einen Bodybuilder nehmen, der an Wettkämpfen teilnimmt, der besitzt einen sehr geringen Anteil Körperfett und einen sehr hohen Anteil Muskelmasse. Der Bodybuilder ist jetzt 1,80 Meter groß, wiegt 102 Kilogramm und hat dementsprechend einen BMI von 31,5, was ihn als fettleibig bezeichnen würde, also was ihn schon in die Adipositas-Kategorie einordnet. Ein Mann, der genauso groß ist, also ebenfalls 1,80 Meter und 80 Kilo wiegt, aber den ganzen Tag nur sitzt, sich unausgewogen ernährt, keine Muskelmasse hat, eben keinen Sport macht, der hat einen BMI von 24,7 und liegt damit im normalen, gesunden Bereich. Und daran sehen wir sehr gut, dass der BMI eben ja einige Kritikpunkte hat, wie zum Beispiel, dass er nicht berücksichtigt, wie die Verteilung von Fett und Muskelmasse ist, also gar nichts darüber aussagt, wie die Körperzusammensetzung ist, was sehr entscheidend ist. Genauso ist es eben so, dass bei sehr stark muskulösen Personen, wie jetzt dem Bodybuilder-Beispiel, das Ganze zu Fehlinterpretationen führen kann. Und ja, insgesamt das definitiv kein Parameter ist, den man alleine heranziehen sollte, um zu sagen, eine Person ist gesund oder nicht gesund. Und genau das betrifft eben auch die Personen, die skinny fett sind. Von außen erscheinen sie schlank, das Gewicht ist vielleicht laut BMI im Normalbereich, aber die Körperzusammensetzung ist eben nicht gesund. Zu viel Fettanteil und ein zu geringer oder fehlende Muskelmasse. Und jetzt zu der Frage, was kann man tun? Sollte man erst Muskelaufbau machen oder erst Diät? Und hier ist ganz entscheidend, ohne erstmal eine Priorität oder eine Reihenfolge hier jetzt festlegen zu müssen, dass einfach ganz entscheidend ist, den Lebensstil entsprechend zu verändern. Das heißt, Bewegung und Training zu integrieren und die Ernährung umzustellen auf eine ausgewogene Ernährung, die vor allem ausreichend Protein beinhaltet. Das sind eben die zwei entscheidenden Faktoren, unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, Muskeln aufzubauen oder abzunehmen. Das ist grundsätzlich ja einfach auch diese Basis, wo ich immer versuche, das zu vermitteln, dass es einfach in jeglicher Hinsicht Vorteile mit sich bringt. Und in manchen Fällen wird es bis zu einem gewissen Grad auch beides gleichzeitig möglich sein, der Fettabbau und der Muskelaufbau. Ich persönlich würde jetzt empfehlen, erstmal sich darauf zu konzentrieren, Muskelmasse aufzubauen und parallel eben auf ausreichend Protein zu achten. Das heißt, regelmäßige Bewegung zu integrieren, bestenfalls Krafttraining anzufangen und das kann zu Hause sein, im Home Gym mit Gewichten oder optimalerweise, das ist eben das Optimum, weil es da am einfachsten ist, das ist im Fitnessstudio mit richtigen großen Gewichten und Maschinen und bestenfalls auch einem Trainer, der euch dabei begleiten kann und einfach darauf achtet und euch beibringt, wie die Übungen korrekt ausgeführt werden. Und wichtig ist da eben regelmäßig neue Reize zu setzen, dass ihr euch regelmäßig steigert und intensiv trainiert, um eben den Muskeln den Reiz zu setzen, damit sie wachsen. Und parallel eben, wie gesagt, auf ausreichend Protein achten. Und wenn du dann irgendwann etwas Muskelmasse aufgebaut hast, dann kannst du dich auch wiederum etwas mehr auf den Fettabbau konzentrieren. Und was du definitiv nicht tun solltest, also wovon ich abrate, das ist eine Crash-Diät, um Gewicht zu verlieren. Also wenn du irgendwo von Programmen und Versprechungen oder Shakes hörst, die dir versprechen, dass du so und so viel in kürzester Zeit abnimmst, dann bitte diesen Trend nicht mitmachen, weil eine Veränderung ist langfristig, die braucht Zeit, die braucht Geduld, das ist ein Prozess und ganz wichtig ist hier jetzt nicht die schnelle Lösung zu finden, um irgendwie Gewicht zu verlieren, weil darum geht es hier nicht, sondern es ist wichtig, langfristige Lebensstilfaktoren umzustellen bzw. zu integrieren und es geht nicht darum, Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Dann ist natürlich auch wichtig, ausreichend zu schlafen, auf einen guten Schlaf zu achten, also auch Koffein kurz vor dem Schlafengehen zu vermeiden und verarbeitete Lebensmittel und Zucker zu reduzieren. Also wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Fokus auf die Basis legen, also nach Möglichkeiten suchen, wie du auch Stress in deinem Leben minimieren kannst. Also Stressmanagement ist ganz, ganz wichtig. Thema Schlaf ist, wie gesagt, eben wichtig. Versuche wirklich, dass du zum einen natürlich qualitativ guten Schlaf hast und zum anderen, dass du mindestens 7 Stunden Schlaf pro Nacht bekommst. Und mache Bewegung und auch Sport zu deiner Routine und setz dir hier aber realistische Ziele. Also überleg wirklich, wie kannst du es in deinen Alltag integrieren, wie bleibst du langfristig dabei, hast Spaß daran und bleibst auch motiviert. Ernähr dich ausgewogen, behalte aber auch hier immer im Hinterkopf, es muss nicht perfekt sein, also setz dich nicht unter Druck, entwickel keine Zwänge, sondern integriere, wie ich es wirklich immer gerne empfehle, die 80-20-Regel. 80% nährstoffreich, unverarbeitet, vor allem eben in diesem Fall Skinny Fat, wirklich auf die Proteine achten und verarbeitete Produkte und Zucker reduzieren. Und wenn du eben einen Alltag hast, einen Beruf hast, wo du viel sitzt, dann integriere hier regelmäßige Bewegungspausen. Auch das kann dann irgendwann zu einer Routine werden, sodass du es automatisch machst. Fazit zum Thema Skinny Fat. Keinen Bauch zu haben, heißt nicht zwangsläufig kein Risiko zu haben, beziehungsweise ein schlanker Körper bedeutet auch nicht zwangsläufig kein Risiko zu haben. Wenn man nämlich jetzt die inneren Werte eines Tofi, also einer Person, die von dem Skinny-Fat-Phänomen betroffen ist, genauer unter die Lupe nimmt, dann zählen eben zu den häufigsten Auffälligkeiten ein hoher Körperfettanteil, ein erhöhter Blutdruck und Nüchternblutzucker, veränderte Blutfette, also hohe Triglyceride und erhöhte Entzündungsmarker sowie Fetteinlagerungen in der Leber. Ein typisches Kennzeichen des Stoffwechsels bei einer Person, die Skinny Fat ist, ist auch das Vorhandensein einer Insulinresistenz, also einer Zuckerverwertungsstörung. Es ist also super wichtig, auch solche Werte im Blick zu behalten, solche Werte untersuchen zu lassen und sich nicht alleine auf den BMI oder auf die äußere schlanke Form zu verlassen. Und in jedem Fall ist eben ein gesunder Lebensstil super wichtig. Eine ausgewogene, nährstoffreiche, proteinreiche Ernährung und mehr Bewegung, Krafttraining und Stressabbau. Und als abschließende Worte, es geht nicht alleine darum, Gewicht zu verlieren. Schlank sein bedeutet nicht automatisch gesund sein, sondern das Wie ist wie so oft ganz entscheidend. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich zu sehr auf den Gewichtsverlust zu fokussieren, also sich zu sehr auf die Zahl auf der Waage zu fokussieren. Denn wichtig ist, dass man sicherstellt, dass man Fett und nicht Muskulatur verliert. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.